SWR 2 Leben.
In those first, like the first 6 months, they kept telling me, or how would you like to be killed? They would come, bedeck rasas oder bedeck al-habal oder sikin.
In den ersten 6 Monaten fragten sie mich immer wieder, wie willst du sterben? Sollen wir dich erschießen, dich hängen oder dir die Kehle durchschneiden? Sie sagten mir oft, du weißt doch, dass Ungläubige nicht in den Himmel kommen. Warum konvertierst du nicht? Es wurde so viel über den Tod und das Jenseits gesprochen. An einem gewissen Punkt hatte ich mich damit abgefunden, dass sie mich irgendwann umbringen werden.
Theo Petnes sitzt bei uns in Berlin am Küchentisch und erzählt. Er trägt ein syrisches Fußballtrikot, eine verbeulte Jeans und 2 unterschiedliche Socken. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass wir ihn treffen. Seine Locken sind grau geworden. Er ist inzwischen 47 Jahre alt. Lange dachten wir würden unseren amerikanischen Freund nie wiedersehen.
I had met the people who kidnapped me in Turkey.
Ich hatte meine Entführer in Antakya in der Türkei kennengelernt. Komm, trink Tee mit uns, sagten sie. Okay, dachte ich, das sind syrische Studenten. Während all der Jahre, die ich in Syrien gelebt hatte, waren Studenten immer diejenigen, mit denen ich am besten klarkam.
Wir kennen Theo seit 2005 aus dem Jemen. Ihn, den promovierten Literaturwissenschaftler und Autor, und uns, die deutschen Journalisten, hat es aus demselben Grund dorthin gezogen. Wir wollten die arabische Welt kennenlernen. 15 Monate lebten wir als Nachbarn in der Altstadt von Sanaa. Theo ging zum Arabischlernen in die Moschee, wir suchten uns lieber einen Sprachlehrer. Viele Abende verbrachten wir in Theos Wohnzimmer mit dem fantastischen Blick über die Dächer. Auch nachdem wir längst wieder zurück in Deutschland waren, riss der Kontakt nicht ab. Doch nach dem 5. Oktober 2012 hörten wir nichts mehr von Theo. Bin jetzt an der syrischen Grenze und will in ein paar Tagen Richtung Aleppo, war sein letztes Lebenszeichen auf Twitter.
I really didn't want to interview anybody from the Free Syrian Army. I was too afraid of violence and conflict. I'm not.
Ich wollte keine Rebellen interviewen. Ich hatte viel zu viel Angst vor Gewalt und Konflikt. Ich bin kein Krisenberichterstatter. Ich wollte nicht ins Kriegsgebiet. Aber ich dachte, ich könnte vielleicht ein Lager weit hinter der Front besuchen und mit den Leuten dort sprechen.
Theo hatte im Jemen begonnen, auch als Journalist zu arbeiten. Später zog er nach Damaskus und berichtete von dort aus für amerikanische Zeitungen. Als der Bürgerkrieg begann, versuchte er von den USA aus weiter über die kulturellen und religiösen Hintergründe des Konflikts zu schreiben. Doch er fand kaum Abnehmer für seine Essays und Analysen. Ich muss wieder direkt aus Syrien berichten, dachte er. Die angeblichen syrischen Studenten im türkischen Antakya versprachen Theo, ihn sicher auf die andere Seite der Grenze zu bringen.
We drove down a dirt road, Olive Grove, field, Olive Grove, and then stopped.
Wir fuhren auf einer unbefestigten Straße durch Olivenhaine und Felder, dann hielten wir. Schnell, lauf, sagte der Fahrer. Wir rannten so schnell wir konnten durch das Feld, sprangen über einen Stacheldrahtzaun und waren in Syrien.
Hat irgendjemand in den vergangenen 2 Wochen etwas von Theo gehört? Wir sind dankbar für jeden Hinweis, schrieb Theos Mutter am 4. November auf Facebook. Ist Theo wieder auf verdeckte Recherche unterwegs? Fragten wir uns. So wie damals im Jemen, als er sich als Konvertit ausgab und wochenlang in einer salafistischen Koranschule lebte.
كم أرهب الجاني وجبهتنا منصورة
Boom, they kicked me in the face. They were hitting me, stamping, jumping on me, punching me. And I heard somebody say, Jib al-Krabshi, bring the handcuffs.
Sie traten mir ins Gesicht. Sie schlugen mich mit Fäusten, trampelten und sprangen auf mir rum. Und ich hörte jemanden sagen, bring die Handschellen. Plötzlich war ich gefesselt, die Hände auf dem Rücken und Blut lief aus meinem Auge. Und dann fingen sie an zu lachen. Einer sagte, wir sind von Al-Qaida. Wusstest du das nicht?
Der syrische Ableger von Al-Qaida nennt sich Al-Nusra-Front. 22 Monate lang hielten die Islamisten Theo gefangen. Die Nusra-Front bezwingt die Ungläubigen, heißt es in ihrer Hymne, die uns Theo auf YouTube vorspielt, und sagt den Kreuzrittern, Amerika, dein Grab ist Syrien. Unsere Front ist siegreich.
And they put me in this room with the shit and the piss on the floor. I think it was the eye hospital in Aleppo.
Und sie steckten mich in dieses Zimmer mit der Scheiße und der Pisse auf dem Boden. Ich denke, das war in der Augenklinik von Aleppo. In dieser ersten Zelle habe ich 3 Monate lang gelebt. Sie sagten mir nicht, warum sie mich festhielten. Halt's Maul, sagten sie. Morgens kamen sie rein und warfen ein bisschen Brot und Sesampaste auf den Boden und dann schlugen sie die Tür wieder zu. Sie schlugen sie so fest zu, dass nach einem Monat der Türknauf abfiel. So fest schlugen sie diese blöde Türe zu.
Dämmerung will die Flügel spreiten. Schaurig rühren sich die Bäume. Wolken ziehen wie schwere Träume. Was will dieses Grauen bedeuten?
In seiner Verzweiflung kommt Theo ein düsteres Eichendorff-Gedicht in den Sinn, das seine Mutter früher immer in der Vertonung von Schumann gehört hat.
Hast du ein Reh, du lieb vor anderen? Lass es nicht alleine grasen. Jäger ziehen im Wald und blasen, Stimmen hin und wieder wandern. Hast du einen Freund hienieden, trau ihm nicht zu dieser Stunde. Freundlich wohl mit Aug und Munde sind der Krieg im tückschten Frieden. It was called Zwielicht, or Twilight. I know that this poem, it was about the feeling you get when you know the bad thing is coming.
Es heißt Zwielicht. Es ging um das Gefühl, wenn du weißt, dass etwas Schlimmes kommt. Als mir diese Zeilen in den Kopf kamen, dachte ich, ich bin das Reh. Als ich durch die Olivenhaine nach Syrien reinkam, da dämmerte es. Zwielicht. Das ist es, woran ich mich erinnere. Etwas Böses im Herzen eines anderen. Sind er Krieg im tückschen Frieden? Ich wusste auch, dass das Gedicht etwas über Feinde sagte, die man für Freunde hielt.
These people were so crazy, so angry, so out of control and so hateful towards me that in order to reduce the suffering as much as possible.
Diese Menschen waren so verrückt, so wütend, völlig außer Kontrolle und so hasserfüllt mir gegenüber, dass ich einfach stillliegen musste, um das Leiden so weit wie möglich zu reduzieren. Ich versuchte, keinen Widerstand zu leisten, sie tun zu lassen, was immer sie mit meinem Körper machen wollten. Mit der Zeit lernte ich, wenn ich Angst hatte, und ich hatte oft Angst, einfach still dazuliegen und darauf zu warten, dass sie kommen.
I think I had 4 times where they...
Ich glaube, es waren 4 Mal. Ich wurde oft bestraft, aber gefoltert wurde ich vielleicht 5 oder 6 Mal. Sie benutzen spezielle Werkzeuge und sie haben spezielle Folterknechte. Sie verwenden auch Strom. Ich hatte das Gefühl, sie benutzen Äxte oder Messer. Gleichzeitig gossen sie Wasser auf mich und ich dachte, das wäre Blut. Ich war mir sicher, ich würde nie wieder laufen können und hatte solche Angst, dass sie mich einfach abschlachten. Es war die Angst, die den Schmerz schlimmer macht. Du hast solche Panik. Und sie wollen auch, dass die Kinder mitmachen. Die sind vielleicht 8, 9 Jahre alt. Während der Vernehmer mir Fragen stellte, kitzelten die Kinder mich mit ihren Ketten und Kabeln an den Füßen.
Dass er so gut Arabisch spricht, das Land kennt und mit dem Islam vertraut ist, half Theo nicht. Im Gegenteil. Das machte ihn verdächtig, ein Spion der CIA zu sein. Die haben dich aber gut ausgebildet, sagten sie ihm immer wieder. Unter der Qual der Folter sagte Theo schließlich zu allen Vorwürfen ja. Aber auch das änderte nichts.
There are many ways in which their torture resembles a religious ritual.
Ihre Folter gleicht in vielerlei Hinsicht einem religiösen Ritual. Sie glauben, dass sie das näher zu Gott bringt. Oft beten sie auch richtig vor der Folter. Wenn sie wirklich laut und energisch beteten, dann wusste ich, jetzt wird gleich gefoltert. Das war für mich, als würden sie Gott fragen, ist es in Ordnung, wenn wir diese Typen foltern? Und er antwortet immer, ja, kein Problem. Einer meiner Bewacher war Schüler am Goethe-Institut in Aleppo gewesen. Ich lief mit verbundenen Augen und Handschellen den Flur runter. Plötzlich sagte jemand, was für eine Überraschung. Das war ein Syrer, der Deutsch reden wollte. Aber erst musste er Leute foltern. Danach kam er zurück und sagte, können wir unser Deutsch üben?
Die Nusra-Front schleppte Theo von Aleppo im Norden durch die Wüste im Osten, auf der Flucht vor den Truppen Assads, aber auch vor den verfeindeten Kämpfern des Islamischen Staats. 13 verschiedene Gefängnisse hat Theo gezählt. Oft lebte er in völliger Dunkelheit, Körper und Kleider voller Läuse, der Bart reichte ihm bald bis zur Brust. Meist war er allein eingesperrt, mal mit 30 Offizieren der syrischen Armee zusammengepfercht.
Ich war oft träge und deprimiert. Manchmal habe ich wie die anderen Gefangenen gesungen. Ich sang dieses Lied von meiner arabischen Lieblingssängerin. Sie singt Leish. Warum?
Albi Mojur Mabare Leish. In normal life, when I'm stressed or when I'm afraid, I usually ride my bike and it calms me down.
Normalerweise fahre ich Fahrrad, wenn ich Angst habe oder gestresst bin. Das beruhigt mich. Aber im Al-Qaida-Gefängnis kannst du nicht Rad fahren. Ich stellte mir manchmal vor, ich würde auf meinem Rad sitzen. Wenn du Radrennen fährst, versuchst du im Feld zu bleiben, mit den anderen mitzuhalten. Selbst wenn du weit abgeschlagen bist und müde und hungrig, dann kannst du dich nicht an den Straßenrand setzen. Du musst weiter in die Pedale treten, weil du nach Hause willst.
Fahrradfahren ist für Theo lebenswichtig. Egal, wohin er reist, sein Rennrad ist immer dabei. Selbst in Sanaa radelte er durch den mörderischen Verkehr und brachte uns von seinen Touren Croissants aus der einzigen westlichen Bäckerei der Stadt mit. In Berlin steht er morgens um 5 Uhr auf und fährt Rad. Auch weil das ein bisschen gegen die schlimmen Rückenschmerzen hilft, die ihn seit der Gefangenschaft quälen.
Gestern war ich auf einem Friedhof, auf dem Opfer der Nazis liegen. Ich hatte das Gefühl, als wären diese Menschen in den Gräbern meine Brüder. Sie wurden im Gefängnis getötet. Ich würde gerne mit ihnen sprechen. Ihr Leben, ihr Leiden erscheint mir jetzt viel wirklicher als vorher.
Nach seinen Fahrradtouren sitzt Theo dann wieder am Küchentisch und erzählt.
Das ist ja wie beim Therapeuten. Ihr fragt mich nach meinen Gefühlen. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und über meine Gefühle sprechen. Das tut mir nicht weh. Das ist wunderbar. Wisst ihr, ich wollte meine Mutter wiedersehen. Ich sagte mir, ich kann mein Leben weiterführen, wenn die mich wieder rauslassen, solange meine Mutter noch lebt. Dann schaffe ich das. Wenn sie nicht mehr am Leben gewesen wäre, damit wäre ich nicht fertig geworden.
Theo und seine Mutter Nancy stehen sich sehr nah. Mama und ihr Holzhaus in Vermont. Wenn Theo davon im Jemen erzählte, klang das immer nach einem kleinen Paradies. Manchmal schreiben die beiden sich täglich Mails und wann immer es geht, besucht er sie. Als wir Theo fragen, warum er überstanden hat, woran die meisten anderen zerbrechen würden, sagt er, das müsst ihr meine Mutter fragen. Also rufen wir sie an.
Hallo, Mom. Hier ist Susanna. I knew Susanna in Yemen and Klaus, her husband. I knew him in Yemen.
Hey, hello, everybody.
Hello. How could Theo survive this?
Interesting question. He's smart. He's very personable. He makes friends easily.
Theo ist schlau. Er ist sehr sympathisch. Er findet leicht Freunde. Ich denke, seine Disziplin im Sport half ihm. Und ich wusste auch, dass er viele Gefängnistagebücher gelesen hatte. Bücher von Menschen in extremen Situationen, wie Viktor Klemperer. Ich wusste, er hat viel innere Kraft. Und auch, dass er älter ist, half. Er ist kein Kind. Gedichte, die man in der Grundschule auswendig gelernt hat, sind dann wieder da, wenn man im Gefängnis sitzt, wie für andere Bibelverse oder Gebete. Man geht in sich, um so etwas zu überleben.
They gave me a Quran a year after.
Nach einem Jahr gaben sie mir einen Koran, eine englisch-arabische Ausgabe. Ich las ihn so oft, bis ich genug davon hatte. Ich habe die Nase voll gehabt. Sie gaben mir auch einen Sprachführer und ein Wörterbuch. Sonst hatte ich nichts, womit ich mich beschäftigen konnte. Nach 19 oder 20 Monaten bekam ich endlich Papier und konnte meine eigene Geschichte schreiben.
In winziger Schrift begann Theo auf einem alten Kalender mit einem Roman. Er schrieb auf, was um ihn herum geschah, verlegte die Handlung aber ins 19. Jahrhundert, in seine Heimat Vermont. Statt um Islamisten geht es in dem Roman um fundamentalistische Christen zur Zeit der Erweckungsbewegung.
Das ist vergleichbar mit dem, was gerade bei den Muslimen in Syrien passiert. Sie haben das Gefühl, der Geist Gottes sei über ihnen und alles, was sie tun, wird von Gott bestimmt. Über diese Stimmung wollte ich schreiben. Dabei dachte ich nie, dass ich jemals rauskäme. Trotzdem schrieb ich jeden Tag, weil ich dachte, mir bleiben die nächsten 5 Minuten oder die nächste Stunde, also mache ich's. Du lebst für die nächsten 5 Minuten. Ein Gefängnis ist ein großartiger Ort, einen Roman zu schreiben.
Theo klappt seinen Laptop auf. Darauf hat er ein Archiv des Grauens in Syrien angelegt. Folterszenen, Propagandavideos, öffentliche Hinrichtung. Für jeden zugängliche Dokumente aus dem Internet. Theo spielt ein Video ab, das im Kampf getötete Dschihadisten zeigt. Dazu läuft religiöser Gesang auf Arabisch Najid.
Hier ist mein Lieblings-Nashid.
Ich kenne so viele Leute aus diesem Video. Der hier wurde für die Nusra-Front zum Märtyrer. Der Islamische Staat tötete ihn. Diese religiösen Lieder treiben dort wirklich das Geschehen voran. Das ist ihre ganze Ideologie. Die kennen diese Songs beinahe besser als den Koran. Manche kann ich inzwischen auch auswendig. Die gehen so.
Dammar al-Yahud, Ikhwan al-Qurud, means destroy the Jews, the brothers of monkeys. Dammar al-Yahud, Ikhwan al-Qurud.
Vernichtet die Juden, die Brüder der Affen, ins Paradies, wir können nicht warten.
Everybody says to them, you must love death, you must love it. Okay.
Jeder sagt ihnen, ihr müsst den Tod lieben. Und nach einer Weile sagen sie, wir lieben den Tod, wir wollen in den Himmel. Aber wenn du sie dann fragst, willst du wirklich sterben? Dann sagen sie, nein, ich möchte lieber nach Deutschland. Doch ein Ticket nach Deutschland gibt ihnen keiner.
There was one sheikh who was led around by his son. He hadn't met his son until about a year ago.
Ich habe einen blinden Scheich kennengelernt, der von seinem vielleicht 13 Jahre alten Sohn herumgeführt wurde. Der Vater war blind, weil das Assad-Regime ihn so schlimm gefoltert hat. Der Sohn macht mit beim Dschihad. Ein zweiter Sohn wurde bereits zum Märtyrer. Der Scheich sagte, dieses Kind hier wird auch zum Märtyrer, so Gott will. Der Junge war, seit er 9 ist, nicht mehr in der Schule. Alles, was er kennt, ist der Dschihad und seinen Vater, der vom Regime zum Krüppel gemacht wurde.
In Gefangenschaft hat Theo einige solcher Geschichten gehört. Viele, die nun foltern, wurden früher selbst gequält.
Sie und ihre Familien wurden 40 Jahre lang wegen ihrer Religion verfolgt. Sie haben sich Al-Qaida angeschlossen, weil sie glauben, dass die sie erfolgreich gegen Assad verteidigt. Je mehr man sie versteht, desto mehr vergibt man ihnen. Ich weiß, das ist nicht richtig, aber ich bin nicht mehr wütend auf sie. Ich hasste sie, als sie mir das antaten. Aber diese Wut ist weg. Ich weiß auch nicht, warum.
Zu manchen Kämpfern und Wärtern der Nusra-Front hält Theo über Facebook und Twitter immer noch Kontakt. Aus journalistischer Neugier, aber auch, weil er die Hoffnung nicht aufgibt, durch seine Beziehungen vielleicht anderen Geiseln einmal helfen zu können.
Sie glaubten, ich sei Christ. Ich sagte ihnen, ich habe die Bibel gar nicht richtig gelesen. Ich kenne den Koran besser. Aber ich glaube an eine wichtige christliche Lehre. Liebe deinen Feind. Ich glaubte das damals und ich glaube das heute. Ich weiß, das klingt naiv, aber das ist der einzige Weg. Wir müssen anständig mit der arabischen Welt umgehen. Wir müssen Frieden mit ihnen schließen.
Terror und Gewalt ließen sich nicht mit Krieg bekämpfen, ist Theo überzeugt. Jede Drohne, die die USA abfeuern, jede Bombe, die auf Syrien fällt, erzeuge nur noch mehr Gewalt. Tulip, eine Freundin von Theo aus Damaskus, ist vor dieser Gewalt geflohen. Sie lebt jetzt in Berlin. Als erstes organisiert Theo ein Fahrrad für sie und übt mit ihr bei uns vorm Haus.
Ich war in den letzten Monaten so glücklich wie auf einer Wolke. Das war die glücklichste Zeit meines Lebens. Ich habe keine Freundin, nicht mal einen richtigen Job. Trotzdem bin ich glücklich. Ich glaube nicht, dass ich unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Ich denke, ich bin einfach kreativer geworden. Ich arbeite an einem Film, einem Theaterstück, einem Roman. Ich kann all diese kreativen Dinge tun, die ich vorher nicht machen konnte.
Seit er frei ist, hält Theo Vorträge und reist um die Welt. Nach Katar, zu syrischen Flüchtlingen nach Lesbos, dann wieder zu seiner Mutter nach Vermont. Jetzt ist er seit einer Woche in Deutschland. Vor ein paar Jahren war Theo schon einmal in Berlin gewesen, um an seinem Jemen-Buch zu schreiben, The Undercover Muslim. Damals vergaß er ein Kissen in unserer Wohnung. Made in Syria steht auf dem Etikett. Dieses Kissen erinnerte uns immer wieder an ihn. Irgendwann verloren wir die Hoffnung, dass er noch am Leben sein könnte.
Sie haben mir jeden Tag gesagt, es gäbe Verhandlungen. Aber dann verging ein Monat, ein zweiter, ein dritter. Irgendwann glaubte ich nicht mehr daran.
Theo ahnte nicht, dass in den USA seit Monaten 7 Frauen unermüdlich für seine Freilassung kämpften. Seine Mutter, 3 Cousinen mit guten Beziehungen nach Washington, eine FBI-Agentin sowie die UN-Botschafterinnen der USA und Katars. Ein Medienunternehmer gewann schließlich Katar als Vermittler. Das reiche Golfemirat verfügt über einigen Einfluss bei den syrischen Rebellen und hat schon öfter geholfen, Geiseln freizubekommen.
Eines Tages kam der Al-Qaida-Boss rein und sagte, ich schicke dich nach Hause zu deiner Mutter. Hol deine Sachen. Ich versteckte den Roman in meiner Hose. Wir stiegen in ein Auto und fuhren nach Süden, Richtung Jordanien. Ich dachte, vielleicht bringen sie mich um. Wir machten ein kleines Video im Auto. Ich sollte mich von den Al-Qaida-Leuten verabschieden. Ich sang ihnen ihr Lied, ihre Hymne. Wir fuhren bis zu einem großen Wachposten der Nusra-Front an der israelischen Grenze mit großer Al-Qaida-Flagge. Und plötzlich sah ich diese großen UN-Lastwagen. Da drehten sie sich zu mir um und sagten, raus mit dir. Und mein Gott, sobald ich in dem UNO-Wagen saß, fing ich an zu weinen. Und dann brachten sie mich rüber zu den Leuten vom FBI und bei denen weinte ich weiter. In Tel Aviv steckten sie mich in ein 5-Sterne-Hotel. Ich setzte mich aufs Bett, schaltete den Fernseher ein und dachte, wow, das ist ja wirklich die größte Zelle, in der ich je war. Was für eine komische Gefängniszelle. Wenn man die Tür aufmacht, kann man rausgehen. Und als mir dieser Gedanke kam, sagte ich mir, was zum Teufel mache ich hier? Und ich öffnete die Tür, ging raus zum Strand und fing an zu joggen. Freiheit. Es war wunderschön.